Dies ist der CyberWise Podcast.
Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Hallo Milena, schön, dass du wieder dabei bist im CyberWise Podcast.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Wir haben uns heute als Thema etwas herausgesucht, was du der LinkedIn-Community erstmal als Frage gestellt hast.
Ja, genau. Ich wollte wissen, über welche Themen wir sprechen sollen. Ich hatte gehofft, dass wir so ein bisschen über das Thema OT und solche Sachen sprechen können, aber tatsächlich hat sich die LinkedIn-Community für das Thema Storytelling in Bezug auf Cybersecurity entschieden.
Ja, die Community hat entschieden und der wollen wir folgen. Aber da war noch ein zweites Thema, das war ziemlich gleich auf oder sagen wir kurz dahinter. Da ging es um das Thema KPIs, Dashboards. Und da haben wir uns gedacht, eigentlich sind das keine getrennten Themen, sondern das gehört zusammen. Denn wenn ich ein KPI habe, ich brauche ja auch eine Geschichte dazu, weil diese nackten technischen Zahlen, ich hatte da mal ein Projekt bei einem großen Unternehmen und da ging es darum, diese KPIs anzupassen. Der Vorstand hat monatlich einen Bericht bekommen, so ein Stoß Papier jedes Mal und hat sich das irgendwie durchgelesen und hat nichts dazu verstanden. Und ja, entsprechend hat zwar die Cybersecurity-Abteilung ihre Pflicht getan, aber der Vorstand hat nichts verstanden und somit war es wirkungslos. Und da war die Aufgabe zu sagen, wie machen wir denn einen besseren Report daraus? Und dann haben wir das erstmal geclustert in 10 verschiedene Bereiche, über die wir berichten wollten, haben dann mal geschaut, welche Kennzahlen sind das, welche haben eine Aussage und welche haben keine. Und am Ende war der Bericht dann nur noch 3 Seiten lang. Und aber dann hat er funktioniert. Zumindest hat der Vorstand dann verstanden, was da drin steht. Aber die Zahlen alleine reichen ja nicht. Da kommt ja noch was, da muss der CISO noch was tun, um das zu erklären.
Ja, genau. Und damit kommst du eigentlich jetzt schon genau in das erste Prinzip des Storytellings. Also zuerst mal vielleicht das erste Missverständnis des Storytellings. Es geht nicht darum, Märchenbücher zu schreiben. Ich erkläre nachher gerne auch nochmal, warum nicht. Aber das erste Prinzip des Storytellings, das mich total überzeugt, immer wieder auf das Thema zurückzukommen, ist das ganze Empathie-Thema. Empathie bedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass alles, was ich erzähle, den anderen interessiert, sondern Empathie geht ja davon aus, dass ich erstmal gucke, wer sitzt mir gegenüber und was interessiert die Person und mich dann hervorarbeite in das, was die Person interessiert und was ich dieser Person zu deren Interessensgebiet beitragen kann. Und das genau hast du gemacht, genau, die interessiert keine 300 Seiten und viele KPIs oder viele Messpunkte, die ihr gesetzt habt, die sind eigentlich den Vorständen auch egal. Ob das gut ist oder nicht, das ist eine komplett andere Diskussion, aber dass man über das Bilden von Essenzen und das Herantragen von KPIs, die sie interessiert und mit denen sie etwas anfangen können, mehr Beziehung aufbauen kann und dadurch auch mehr Aktivismus auslösen kann, das hast du erlebt und das ist unbestritten auf der anderen Seite. Also das erste Prinzip von Storytelling.
Wenn wir da sowas haben wie Prozent oder sagen wir Anzahl verwaister Accounts, die Personen gehören, die nicht mehr im Unternehmen sind, aber immer noch aktiviert sind, dann ist das eine Zahl, da kann der Vorstand natürlich fragen, müssen wir denn darauf überhaupt achten? Wenn ich aber eine Story dazu erzähle, warum das ein Problem sein kann, die den Vorstand interessiert, kommt das natürlich ganz anders an das Thema.
Ja, sehr gut. Und da geht es dann wieder um Kontextualisierung. Ja? Also ich habe zwar eine Zahl, ein KPI oder eine Messgröße, die relevant sein sollte, aber es kommt immer darauf an, wem ich diese Zahl präsentiere, welchen Kontext ich dazu geben soll. Dem Vorstand kann ich sagen, das hat einen Risiko-Impact. Also je mehr verwaiste Konten, desto mehr Dinge könnten uns über diese verwaisten Konten passieren im Risikobereich. Wenn ich aber HR das präsentiere, weil ich von denen eine Lösung brauche, nämlich einen Offboarding-Prozess, der mit ihnen Hand in Hand geht, dann muss ich denen die Zahl nicht als solches präsentieren, sondern dann muss ich die Zahl so präsentieren, dass es für sie einmal relevant ist und zum zweiten angreifbar macht. Also, dass sie wissen, was muss ich mit dieser Zahl jetzt tun, damit sie sich für euch verbessert und für mich etwas ergibt, das ich tun kann. Die HR wird das Konto ja nicht schließen, ne?
Ja. Ja, dem Vorstand kann ich eine Geschichte erzählen und sagen, was kann denn passieren damit? Also ich habe vielleicht einen Ex-Mitarbeiter, von dem man sich auch nicht im Guten getrennt hat. Der hat weiter Zugriff auf Systeme und das nutzt er dann, um irgendetwas im Unternehmen zu sabotieren. Der sperrt vielleicht seine Mitarbeiter, seine Kollegen und dann kommt es zu Ausfällen, Betriebsausfällen. Das interessiert den Vorstand natürlich. Das wäre eine Story, die ich dem erzählen kann. Was könnte ich HR an der Stelle erzählen?
Ich habe sogar das mal erlebt, respektive mir hat das jemand erzählt. Ein Mitarbeiter hat ungefähr 1 bis 2 Monate nach der Kündigung angefangen, Krankheitstage zu manipulieren. Und das heißt, das KPI vom HR war dadurch beeinflusst. Die Krankheitstage, die sie rapportieren mussten, waren nicht mehr eins adäquat zur Organisation und zum zweiten waren die negativ auffällig.
Und
Sowas kann
dann
ich natürlich
interessiert es
erzählen.
HR natürlich. Dann wissen sie, oh, das ist jetzt unser Problem. Und deswegen sollten wir uns darum kümmern, dass die IT alle Möglichkeiten hat, früh genug solche Accounts zu löschen.
Aber man muss Storytelling auch nicht immer so groß denken. Also in erster Linie geht es ja erstmal darum, warum muss es HR interessieren? Und das muss ja dann auch nicht jedes Mal eine Riesengeschichte sein, sondern der kleinste gemeinsame Nenner muss einfach pointiert rüberkommen. Und HR, wenn ich denen keine Geschichte erzählen möchte oder auch keine habe und ich auch keine Angst machen möchte, weil aus Angst entstehen selten Handlungen, dann kann ich denen auch einfach sagen, zeigt mir bitte mal euren Offboarding-Prozess. Und wenn ich den sehe, kann ich sagen, guckt mal hier an der Stelle bitte eine E-Mail an die IT, dass sie alle Konten schließen sollen. Und dann habe ich eigentlich nicht von denen verlangt, ich habe auch nicht anerkannt, dass sie zu wenig tun, sondern ich habe ihnen gesagt, guck mal, ich zeige euch, wo ich euch helfen kann. Ich habe euren Alltag anerkannt und jetzt können wir es gemeinsam möglich machen. Auch das ist Storytelling. Einfach nur hinzusetzen und zu sagen, erzähl mal und ich erzähle dir, was ich für dich tun kann.
Und für solche Storytelling-Geschichten bietet es sich ja auch an, etwas aus dem Unternehmen zu nehmen, was wirklich passiert ist, um Menschen zu erzählen, was denn passieren kann. Also ich war mal bei einem Unternehmen und da ging es darum, dass die Geschäftsführung eben informiert werden sollte zum Thema Sicherheit oder wie wichtig Cybersecurity ist. Und dann bin ich vorher die Incidents durchgegangen und habe dann einen Incident gefunden, der hieß, das Notebook des Geschäftsführers wurde gestohlen und zwar an einem Samstag aus seinem offenen Cabriolet in einem Einkaufszentrum. Und leider war auch seine Festplatte nicht verschlüsselt, weil aus Gründen der Performance wollte die Geschäftsführung diese Person darauf verzichten. Und das hat natürlich alles gezeigt. Das hat gezeigt, dass die Geschäftsführung überhaupt nicht hinter dem Thema steht, dass sie selbst für sich Ausnahmen macht und damit auch nicht von der Belegschaft verlangen kann, dass sie ernsthaft an diesen Themen so arbeiten, wie es für das Unternehmen wichtig wäre. Stimmt? Also wenn wir selber nicht das Thema ernst nehmen, wie können wir von unseren Mitarbeitern erwarten, dass es ernst genommen wird? Und auch mal solche Schwachstellen wirklich einzugestehen, mal so etwas zu erzählen, auch sagen, wo was schiefgegangen ist, was man daraus gelernt hat, finde ich, ist auch ein guter Ansatz für Storytelling.
Definitiv. Storytelling respektive eben das Bilden von Bildern über den Erzählweg schafft immer, dass wir Dinge nicht so schnell vergessen. Also eine Basis von Storytelling ist ja, dass wir weggehen von ich plakatiere etwas oder ich befehle etwas hin zu ich mache ein Bild, das ich mir merken kann. Es gibt sowas aus der Kindererziehung, was ich immer gerne als Beispiel bringe. Wenn ich dem Kind sage, schmeiß die Tasse nicht runter, während es auf dem Hochstuhl sitzt. Ja, der Tasse. Wenn das Kind auf dem Hochstuhl sitzt und mit seiner Trinkflasche spielt. Dem Kind bleibt nicht der ganze Satz. Kinder können ja vor allem noch gar nicht in Sätzen hören. Das heißt, nicht geht schon mal raus aus dem Satz. Das heißt, das Kind merkt sich eigentlich nur das Bild von der fallenden Tasse. Weil das, was habe ich gesagt? Tasse fällt. Und ähnlich funktionieren Erwachsene leider auch noch. Also das Bild, was ich zeichne, alles, was nicht ist oder was bedrohlich ist, das bleibt erstmal im Kopf hängen. Darum muss ich versuchen, Bilder zu zeichnen, die ich mir merken kann, die positiv sind. Die Tasse steht auf dem Tisch. Gut, jetzt fragen wir mal alle Mamis und Papis, ob sie das jemals so zu ihrem Kind gesagt haben. Nein, funktioniert nicht. Aber wir Erwachsenen, die im Versuchen, im Cybersecurity-Content Storytelling zu machen, sollten vielleicht nicht unbedingt nur drohen oder erzählen, was schief geht, sondern sollten vor allem Bilder erzeugen, die positiv sind, die wir erreichen wollen, die Sinn machen. Und da kann man dann, anstatt den Kontext zu nehmen, zu sagen, das ist schiefgegangen und das könnte noch mehr schiefgehen, kann man zum Beispiel den Kontext bilden, wer profitiert eigentlich von einer Handlung. Wir haben das geübt mit unseren CISOs bei unserem CISO Roundtable und haben gesagt, nehmt euch mal bitte das Businessmodell von eurem Unternehmen und malt die Bilder rein, wie Sicherheit positiv dem Businessmodell zuträglich sein kann. Was verlangen denn die Kunden heute? Was verlangen denn Plattformpartner heute? Wie sieht denn unser Umsatzmodell aus und wo könnte Sicherheit sogar eine positive Suggestion zu unserem Produkt geben? Und wir haben das alles angeschaut, zu gucken, eben wenn ich Storytelling aufbaue, wie kann ich es denn erzählen, dass es für alle, die eine Innovation oder den Fortschritt von einem Unternehmen begleiten, auch ein positives Gefühl hinterlässt.
Hast du da so ein Beispiel, wie so eine Geschichte aufgebaut sein könnte?
Genau. Grundsätzlich werden Geschichten ja, wenn man sich das anguckt, über 12 Phasen aufgebaut. Wir müssen die jetzt nicht alle besprechen, aber es geht darum, der Protagonist, die Protagonistin einer Geschichte bin nicht ich. Ich erzähle nicht die Geschichte, sondern derjenige, dem ich sie erzählen möchte. Und dann baue ich erstmal die Welt auf, in der die Person jetzt gerade steckt. Was passiert da? Was sind die Herausforderungen dieser Person? Und durch das Erzählen schon allein dieser Fakten fühlt sich mein Gegenüber anerkannt, gehört und gesehen und ist offen, eine Botschaft aufzunehmen. Wenn ich in die Geschichte einsteige, dann kommt das aus der sogenannten Mentorenperspektive. Das heißt, ich helfe, die Probleme, die ich vorher schon anerkannt habe, in irgendeiner Form zu lösen. Wir anerkennen, wenn wir richtiges Storytelling machen, also was man auch in der Werbung und im Marketing macht, anerkennen wir, dass das nicht einfach durchrutscht. Es wird immer noch etwas geben, was uns daran hindert, gemeinsam zum Erfolg zu kommen, sogenannte Hürden. Hürden anzuerkennen führt auch dazu, dass man gemeinsam stärker aus der Situation kommt. Daher darf man das machen, Schwächen zugeben, hast du vorhin auch gesagt, zu sagen, ich will den Weg gehen, aber vielleicht fällt es mir nicht so leicht. Und ich kann meine Argumente bringen, warum ausgerechnet ich in dieser Situation helfen kann. Und wenn wir dann da rausgehen, dann brauche ich noch ein sauberes Zielbild. Ich muss also formulieren können, wohin gehen wir eigentlich? Wie sieht das Paradies am Ende unserer Heldenreise aus? Mhm. Wenn ich dieses Paradies oder diese Zielwelt gut formulieren kann, dann bleibt auch dieses Bild hängen.
Ja, vielleicht eine Frage zur Hürde. Eine typische Hürde wären wahrscheinlich die Kosten, der Aufwand. Ich sage, korrekt, wenn ich sowas einführe, alle Mitarbeiter sollen jetzt MFA benutzen, dann ist das mehr Aufwand, weil die immer noch mal ihr Handy in die Hand nehmen und dann eben irgendeine Nummer eintippen.
Definitiv. Und da kommen dann aber auch wieder die Kennzahlen ins Spiel, ja? Also welche Zahlen kann ich denn jetzt zum Beispiel messen oder hernehmen, um diesen Kostenfaktor zu relativieren? Und da gibt es zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel mit MFA und Passwort-Tresor benutzen und so weiter, gibt es Kennzahlen, die zeigen, wie viel weniger Zeit Leute damit aufwenden, Passwörter zu suchen, sich zu überlegen, neu zu beantragen. Wer kennt es nicht? Ah, Passwort vergessen und dann muss ich klicken und dann muss ich auf das E-Mail warten und dann muss ich das E-Mail öffnen. Dann muss ich die neuen Passwörter eingeben, dann muss ich das schließen, dann muss ich das speichern. Dann muss ich nochmal einloggen mit dem neuen Passwort, dann muss ich vielleicht nochmal authentifizieren, dass das wirklich mein Account war. Damn, das sind viele Minuten, die vorbeigehen, die kann ich sparen, indem dass ich zum Beispiel ein sauberes Passwortprozedere in meinem Unternehmen habe. Zwei Zahlen mit einem guten Narrativ gut präsentieren. Zum einen die Zeit, die wir verlieren, zum anderen die Kosten, die ich brauche, um das sauber auszurollen.
Das Problem der Cybersecurity ist ja immer darzustellen, was spare ich ein, weil ich mehr Geld in die Cybersecurity investiere. Das ist wahrscheinlich immer so die größte Hürde, dem Vorstand erklären zu können, warum er jetzt Geld für etwas ausgibt, was vielleicht nicht jede Woche auftritt. Hoffentlich auch nicht jedes Jahr, sondern so ein großer Security-Vorfall, der dann wirklich das Unternehmen viel Geld kostet.
Da gilt es zum einen als Security-Department, sich so ein bisschen stärker zu sehen, als man gesehen wird. Ja? Die Security ist nicht nur Kostenverursacher. Und der Mehrwert wird nicht erst dann sichtbar, wenn was passiert ist. Und diese zwei Dinge muss sich jeder, der aus der Security heraus Storytelling betreiben möchte, vielleicht vorher erst mal klar machen. Und dann die Phrasierungen so machen, dass man da auch einfach wegkommt. Weil sonst mache ich immer die Dinge nichtig, die alle anderen annehmen. Und dann bleibe ich immer in diesem Negativbild drin. Nein, ja, ich weiß, ich fordere schon wieder Geld, aber wahrscheinlich hilft es uns, wenn dann was passiert. Ich bin immer in diesem Negativbild drin. Zum einen, ich muss kosten und zum anderen, vielleicht passiert was. Und der Empfänger der Botschaft bleibt ja immer so ein bisschen in der Schutzhaltung drin. Zum einen möchte ich nicht davon ausgehen, dass was passiert und zum anderen möchte ich nicht mehr Geld ausgeben. Also ich arbeite eigentlich auf zwei Seiten in Schwächen drin. So, wie macht man das? So macht man genau mit dem Mittel zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe. Ich nehme mir mal mein Businessmodell. Ich schaue mir mal mein Businessmodell an. Und dann arbeite ich nach vorne. Ich schaue, wo hilft das, um uns effizienter, innovativer, besser, marktstärker, brandsicherer zu machen. Und dann gehe ich zu der Person, zu der ich Geld fordern muss und sage nicht, Entschuldigung, dass ich Geld brauche, weil ehrlich gesagt Marketing, Sales und der Fuhrpark machen das auch nicht, sondern ich sage, hey, ich habe das Businessmodell verstanden. Und dann sage ich, hey, wir wollten doch erreichen, dass wir als Marktführer im Bereich Innovation für digitale Schnittstellen zu Zweitanbietern uns positionieren. Diese Schnittstellen müssen wir absichern, A, per Definition, B, Compliance, C, weil der Kunde das erwartet. Also, hier mein Proposal, ich bin Teil eurer Lösung. Und wenn wir da hinkommen, dann sind wir nicht mehr Bittsteller, dann sind wir Teil des KPIs, des höher gelagerten KPIs, Teil der Lösung. Und die Leute werden dankbar sein, hoffentlich, dass wir vorausgedacht haben.
Das hängt natürlich dann davon ab, dass die Geschäftsführung das auch als Teil der Lösung sieht, dass sie versteht, dass das Teil der Lösung ist. Und da muss ich wieder mit meinem Storytelling kommen, um das verständlich zu machen.
Absolut, absolut. Also wir sind zum Glück jetzt in einem Momentum drin, in dem der Markt mehr Sicherheit fordert. Wir wollen alle nicht mehr Leidtragende sein von Entscheidungen anderer. Das waren wir ja bis jetzt. Meistens, wenn uns in der Sicherheit was passiert ist, waren die wenigsten von uns waren diejenigen, die es verbockt haben. Aber die meisten von uns mussten es ausbaden am Ende. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht mehr. Und das können wir natürlich massiv nutzen, zu sagen, hey, guck mal, wenn, keine Ahnung, uns was passiert und wir können nicht mehr an eine Großfirma liefern oder wenn uns was passiert und bei uns bewirbt sich nachher keiner mehr. Das sind marktschlechte Stellungen, die niemand in Kauf nehmen möchte. Und da können wir sehr, sehr gut A, mit Storytelling und B, auch mit Fakten arbeiten.
Dazu muss ich natürlich den Gedanken haben, dass ich proaktiv auf Dinge eingehe. Nicht erst, wenn sie passieren und sagen, ich habe irgendwelche Tools, die das für mich lösen. Und wenn die Tools versagen, dann war es ja die Schuld des Toolherstellers, sondern ich muss sagen, ich sorge dafür, dass bestimmte Dinge erst gar nicht passieren. Dass meine Prozesse so gut sind, dass ich erst gar nicht in die Situation komme, wo ich am Ende nur noch mich auf ein Tool verlassen muss, was mich dann davon trennt, ob ich einen Sicherheitsvorfall habe oder nicht. Also Dinge vorher unternehmen, präventiv, damit es nicht dazu kommt. Dazu gehört auch, dass jeder Mitarbeiter weiß, wie wichtig das Thema ist. Also ich habe mal irgendwo eine Awareness-Schulung gehalten und da erzählte mir dann jemand in dieser Schulung, wenn der komische E-Mails nach Hause bekommt, von denen er nicht weiß, ob er sie öffnen soll, dann schickt er die immer erstmal in die Firma. Die Firma ist
das
ja so gut
abgesichert. Das finde ich ein sehr gutes
dagegen.
Verhalten.
Genau. Und das sind so Dinge, die man erklären muss, glaube ich. Und wenn man Mitarbeitern erklärt, wie wichtig das Thema Security ist, wenn der Vorstand es versteht und man versteht, dass jeder für das Thema verantwortlich ist und nicht nur der Security-Bereich, der CISO, dann habe ich viel erreicht im Unternehmen. Und dazu muss ich dem CISO auch in eine Position stellen, die Security-Abteilung in eine Position stellen, wo sie sowas erzählen kann, wo sie mit Beispielen kommen kann. Vielleicht auch, wenn es Unternehmen getroffen hat aus der eigenen Branche, wenn man in der Zeitung liest, dass es da längere Unterbrechungen gab, dass einfach mal der CISO mal erklärt, in dem Unternehmen, das nicht betroffen ist und sagt, wie ist es denn dazu gekommen? Und was lernen wir daraus, dass wir nicht das gleiche Problem bekommen?
Und jetzt Obacht. Jetzt kommt nämlich das. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich nur genug erzähle und wenn ich mich nur kreativ genug ins Erzählen begebe, dass man mir dann auch zuhört. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses ganze Empathie-Thema, das Anerkennen des Zuhörenden gehört in Storytelling mit dazu. Das ist ganz wichtig, auch in diesen Momenten, gerade in den Momenten, in denen ich eine Dringlichkeit verspüre, etwas zu erzählen, sollte ich nicht versuchen, mit Erzählgewalt dahinter zu gehen. Und ich hoffe, du musst jetzt gleich ein bisschen lachen. Also ich gebe dir ein gutes Beispiel dafür, das ist der Einschlaf-Podcast. Weil ich meine, wir haben uns sogar schon mal darüber unterhalten. Und ich meine, der Host vom Einschlaf-Podcast hat eine wunderschöne Stimme. Der erzählt Dinge, die sind nicht unbedingt langweilig. Und der erzählt auch sehr lange. Und trotzdem nutzt man ja diesen Podcast zum Einschlafen. Wieso? Weil er an mir vorbei erzählt. Er erzählt aus seinem Alltag, von seiner Katze, von seinen Kindern, von seinen Ferien. Ich kenne den Typen nicht. Ich interessiere mich nicht dafür, wie lange er mit dem Auto von A nach B gebraucht hat und ob es an der Tankstelle Kaugummi oder Mentos gab. Und er erzählt das aber trotzdem, damit mein Hirn sich langweilt und ich einschlafe. So. Und warum sage ich das? Genau, weil oft CISOs oder Sicherheitsbeauftragten genau das passiert. Die finden das total spannend, wie sie von A nach B kommen und ob sie in der Zwischenzeit eine Firewall oder eine sonstige Lösung kaufen. Die finden das mega toll. Das Gegenüber hat aber eher dringlich das Bedürfnis einzuschlafen, weil es in keiner Hirnregion dazu führt, zu sagen, okay, cool, das geht mich voll was an. Und da kommt dann wieder Storytelling in der Theorie ins Spiel. Das heißt, ich muss nicht nur anerkennen, was die andere Person interessiert, sondern ich muss auch anerkennen, wo wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und wenn ich diesen Weg nicht sehe, dann muss ich mir den vorher überlegen. Da kann man mit Personas arbeiten, da kann man sich externe Hilfe holen, da kann man sich grundsätzlich mal überlegen, warum man das tut, was man tut, bevor das man anfängt zu sprechen. Und da kommt das dritte Prinzip von Storytelling, nämlich Konsistenz. Wenn ich alle 3 Minuten was anderes erzähle, glaubt mir nämlich auch niemand mehr. Sondern ich muss schauen, dass zumindest in der Baseline, in der Storyline, die ich vertrete, meine Werte, meine Ziele und meine Zielführung konsistent bleiben. Nämlich, wenn nachher der CFO mit der CRO spricht, dass die zwei dann sagen, gell, der hat ja das auch. Stimmt, das macht total Sinn für uns als Unternehmen. Kommen wir helfen, der Person die Ziele zu erreichen.
Wenn wir das mal ein bisschen praktischer machen, wie erzähle ich so eine Story denn für den Sachbearbeiter, der an seinem Bildschirmarbeitsplatz sitzt und dem ich jetzt erzählen möchte, warum Security denn wichtig ist, warum er sein Passwort nicht mit seinem Kollegen teilen soll oder vielleicht sein Passwort aufschreiben, unter die Tastatur kleben, all diese Dinge, die man so aus Bequemlichkeit vielleicht macht.
Ja, es geht jetzt um dieses Security-Awareness-Paradoxon. Eigentlich möchte ich mit relativ wenig Aufwand viel Verhaltensveränderung erreichen. Ich sehe viele Unternehmen, die versuchen das über den kreativen Weg. Also möglichst bunte Bilder, möglichst lustige Videos, möglichst schnelle Gamifizierung, möglichst kleine Nuggets zu machen. Das Thema wird immer sein, ich lerne nicht, weil ich einmal zugehört habe. Es wird auch dir und mir so gehen. Die Leute, die den Podcast verlassen, die werden nicht alles, was wir gesagt haben, sofort in ihrem Alltag integrieren können. Ich lerne über Training. Mhm. Und das geht allen Menschen gleich und das geht in allen Lebensbereichen gleich. Natürlich haben wir Talente, aber grundsätzlich lernen nur über Wiederholung. Sprich, die Person, die du vorhin genannt hast, die braucht mehr als eine Schnittstelle mit mir, ein Touchpoint mit der Situation. Die muss verstehen, warum sie etwas tun muss, die muss verstehen, wann sie etwas tun muss und die muss es an diesem gewünschten Zeitpunkt mehrmals üben. Und jetzt freuen sich wieder die Phishing-Tester und denken, ja, das war mein Argument, jetzt kann ich 10 Phishing-E-Mails in einer Woche verschicken, weil dann habe ich es ja geübt. Ist nicht falsch, sehe ich auch so, aber es ist nur eine kleine Trainingseinheit. Und die anderen Trainingseinheiten müssen rundum gebaut werden. Und die müssen auf verschiedenen Lernverhalten basieren. Also mal digital, mal physisch, mal verspielt, mal sehr faktisch, mal visuell, dass ich sehe und mal einfach nur, indem ich eben klicke. So, wenn ich jetzt 10 Test-Phishing-Mails verschickt habe, habe ich was gemacht, aber ich habe noch nicht gelernt. Ich habe erstmal so ein bisschen wiederholt.
Ja, ich denke, der Erfolg verpufft ja auch. Wenn ich jetzt bei 10 Test-E-Mails pro Woche 4-mal eine Einladung zu einer Schulung bekomme, dann denke ich ja, na gut, das ist ja normal, dass ich da immer wieder daneben liege. Und wenn sich der Eindruck durchsetzt, habe ich der ganzen Sache ja auch einen Bärendienst erwiesen.
Das und zum anderen, wir haben ja erstmal nur ein Verhalten trainiert. Wir haben den Lerneffekt ja noch gar nicht eingebaut. Warum habe ich denn diese E-Mail erkannt? Warum habe ich sie gemeldet? Wann ist das passiert? Und hat sich diese Erkenntnis eigentlich in meinem Hirn schon verankert? Und wenn ich es einfach nur gemeldet habe, weil ich wie immer erkannt habe, dass oben die E-Mail einen falschen Absender hatte, was ja zum Glück immer noch eines der einfachsten Erkennungsmerkmale ist, aber nicht gecheckt habe, dass der Link auch falsch war oder dass das Logo auf den Kopf gedreht war oder was auch immer, dann habe ich ganz viel Lernen verpasst. Und das kann ich halt nicht in dieser Simulation machen, das kann ich dann erst in Trainingsinhalten machen.
Also auch der Simulation dann natürlich ein Training folgen lassen und nicht nur die Leute bombardieren, ohne dass sie die Möglichkeit haben, etwas daraus zu lernen.
Oder vorschalten oder parallel machen. Also ich habe auch einen Kunden, der macht anstatt Phishing-Tests, macht einen Phishing-Wettbewerb. Da sagt er den Leuten so, und jetzt die nächsten 6 Wochen kommen Phishing-E-Mails. Wer die meisten erkennt, gewinnt einen Preis. Hier habt ihr nochmal die Intranet-Seite, wie ihr Phishing erkennen könnt. Hier habt ihr nochmal ein Video über aktuelle Phishing-Trends. Hier habt ihr noch die Seite vom Bugs, wo die aktuellen Phishing-Meldungen reinkommen. Und dann habe ich beides. Ne? Ich habe den Wettbewerb, ich habe das Phishing in der Inbox, ich habe das Phishing-Lernen. Ich werde begleitet, ich habe einen Safe Space. Ich lerne auch besser in Safe Space und nicht unbedingt in der Exponierung. Und nach den 6 Wochen, der Trainingseffekt ist messbar.
Viele Unternehmen haben ja solche regelmäßigen Mails zum Thema Security, die dann verschickt werden. Da versucht man vielleicht auch mit Storytelling was zu erreichen. Für wie wirksam hältst du das?
Sehr wirksam bis gar nicht wirksam. Ich finde das gut. Ich sage da jetzt erstmal nichts dagegen. Ich finde das gut, weil je nachdem, wann die E-Mail reinkommt und wie viel Kapazität ich beim E-Mail-Lesen habe, kann ich mir da natürlich über Storytelling, über schöne visuelle Elemente ein bisschen Wissen abgreifen. Wenn ich schon vorbereitet wurde, werde ich die E-Mail wahrscheinlich auch lesen, weil ich denke, ja cool, da weiß ich ja schon ein bisschen was dazu, da lese ich gerne noch ein bisschen was mehr dazu. wenn meine Inbox sowieso schon mit 300 ungelesenen E-Mails total voll ist, wenn ich Stress habe und ich weiß, dass ich auf dem Phishing-Test, der nächste Woche kommt, auch gemessen werde in einem KPI oder dem, was meinen Lohn ausmacht, dann fühle ich mich gestresst. Dann werde ich das E-Mail ignorieren, ich werde es löschen, ich werde es prokrastinieren, aber es wird keinen Lerneffekt bei mir ausnützen. Das wissen wir auch von der Kindererziehung. Kinder, die Stress haben in der Schule, lernen nicht. Die tun nur Wissen ins Kurzzeitgedächtnis reinquetschen, um das dann abzuspulen und dann schnell wieder rauszulöschen. Genauso geht es auch mit Erwachsenen. Das heißt, diese E-Mail hat eine Wirksamkeit, wenn ich Raum habe für die E-Mail. Das hat einen organisatorischen Faktor. Die hat keine Wirkung, wenn die Organisation vorher schon versagt hat.
Und jetzt neben dieser klassischen E-Mail, was ist noch ein guter Ansatz, um dieses Storytelling für das ganze Unternehmen zu machen?
Ich glaube, ich würde das so in drei Phasen unterteilen, die Antwort. Zuerst mal Zielgruppen erstellen. Und ich weiß, es werden mich jetzt wieder alle hassen, weil dieses Zielgruppen erstellen mega anstrengend ist und zeitaufwendig. Und man verpasst ja auch immer wieder irgendwo eine Zielgruppe. Aber man hat immer noch die Möglichkeit, innerhalb der Zielgruppe eben dieses empathische Element und dieses nachvollziehbare Element einzubauen. Das heißt, die Story kann ja dann erst greifen, wenn ich weiß, wen ich anspreche und auf welcher Ebene ich die ansprechen möchte. Und dann in Phase 2 muss ich eigentlich mich mit der Person auseinandersetzen. Das heißt, eine Art Testing machen, eine Art Qualifikationsgespräche machen, ein Assessment machen, wo steht meine Zielgruppe gerade. Und anerkennen, auf welchem Niveau muss ich die Information ansetzen. Und dann in Phase 3 wähle ich natürlich meinen Lernweg, meine Lernjourney. Und die darf dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Auf jeden Fall mit Autoritäten schaffen. Ein CISO, eine CISO-Verantwortliche hat wahrscheinlich eine Autorität. Die darf ganz gerne mal was erzählen. Die darf einen Schauplatz kriegen. Alles, was ich tun muss für eine Person, hat in den Menschen mehr Relevanz als etwas, was ich tun muss für ein System. Nichts gegen Lernsysteme, wie man sie einkaufen kann, aber ich habe da überhaupt keine Verbindlichkeit dazu. Ich mache das E-Learning und das E-Learning setze ich ab und nachher war es das für mich. Wenn ich aber jemanden vor mir sehe, der sagt, hey, wäre cool, wenn wir das zusammen hinkriegen, dann habe ich eine Verbindlichkeit. Also von dem her, ja, Menschen sollen unbedingt Platz kriegen, Zeit geben, Entwicklungszeit geben, und den Leuten die Möglichkeit geben, eine persönliche Relevanz aufzubauen. Also nicht nur zu sagen, unser Unternehmen steht still, wenn du morgen auf diese Phishing-Mail klickst, sondern halt auch mal persönliche Beispiele bringen, Alltag anerkennen, Dinge, die jetzt gerade passieren, anerkennen. Auch Newsredaktionen, die News verteilen, anerkennen den Alltag des Menschen. Und darum gibt es halt im Sommer Meldungen zum Thema Waldbrand. Nicht nur, weil es jetzt gerade passiert, sondern auch, weil es jetzt gerade interessiert. Der gleiche Artikel, 7 Seiten lang in der NZZ, wäre wahrscheinlich im Dezember auch noch mega interessant, weil es geht ja um eine generelle Entwicklung über Monate weg. Aber ich lese es nicht, weil in dem Moment mache ich mir Gedanken über den Weihnachtsmann und Geschenke und Gedanken darüber, ob ich vielleicht an Weihnachten 2 Wochen frei nehmen kann und nicht um den Waldbrand, der vielleicht im August wieder passiert. Und so geht es auch in Security-Inhalten. Ich kann nur das erzählen, was eine akute Relevanz hat und was mich in meinem Alltag beschäftigt.
Ich sollte es auf einen Menschen fokussieren, also jemandem im Unternehmen das Gesicht und die Stimme dazu geben, anstatt nur so ein Web-based Training zu machen und vielleicht nur irgendwelche Avatare zu verwenden. Das wäre so der erste Punkt. Und das zweite wäre, das in Kampagnen zu organisieren, sodass ich eben das auf die Zeit anpasse, in die es hineinpasst, dort, wo auch die Mitarbeiter vielleicht Zeit haben, das zu lesen, in den Kontext bringe. Ich habe mal so eine Awareness-Kampagne für eine große Bank gemacht. Zur Urlaubszeit hatten wir dann das Thema Daten auf Reisen. Wie gehe ich damit um mit USB-Sticks, mit meinem Notebook, das vielleicht irgendwo rumsteht und solche Dinge?
Ja, genau. Und ich glaube, wenn wir gerade über Kampagnen sprechen, den einen Trick aus dem Storytelling, nicht die Kernaussage zur Headline machen. Also man tendiert ja immer dazu zu sagen, ich möchte dir beibringen, dass du Multifactor Authentication nutzen sollst. Dann steht das in der Headline, ich möchte, dass du Multifactor nutzt. Interessiert die Person nicht, dann fängt die auch gar nicht an zu lesen. Sondern dann zum Beispiel einer der erfolgreichsten Intranet-Artikel, die wir mal gemacht haben, war das Thema Fake-Shops. Wie erkenne ich Fake-Shops? Und wie schütze ich mich vor Fake-Shops? Und den haben wir in der Zeit gemacht zwischen Ende Oktober und Ende Dezember. Das war eine mehrteilige Intranet-Serie. Und warum haben wir das gemacht? In der Zeit ist Online-Shopping on the peak. Wir haben den ganzen Cyber Monday, Black Friday-Geschichten, wir haben die Weihnachtsgeschenke, wir haben all die Sachen, die in der Zeit gekauft werden. Online-Shopping hat also eine hohe Relevanz bei denen, die das lesen. Und dann möchte ich natürlich, ich möchte mein Geld nicht verlieren. Ich, Milena, möchte mein Geld nicht verlieren. Das heißt, wenn ich lese, hey, du fällst hier nicht auf den Fake-Shop rein, egal ob das im Intranet steht oder auf der Newsseite im Internet, das werde ich lesen. Da habe ich eine Relevanz dazu. Und wenn dann in der Mitte bei den Tipps steht, übrigens mit Multifaktor haben wir einen Sicherheitsschritt und dann haben wir noch das Impressum und dann haben wir noch zwei andere Sachen. Ab dem Punkt kann ich lernen, weil ich habe die Relevanz schon aufgebaut, ich habe die Story verstanden, sie hat für mich eine akute Bedeutung und die Tipps, die kamen mir gerade recht.
Super, ja, also in der Realität der Person, die ich damit interessieren möchte, etwas schaffen, was sie selbst interessiert und dann erreiche ich auch einen besseren Sicherheitsstandard für mein Unternehmen, weil das Wissen, das die Person dort erworben hat, das wird sie natürlich auch bei der Arbeit anwenden. Aber in erster Linie schützt es sie erstmal selbst und dementsprechend wird sie es dann auch in anderen Situationen anwenden.
Und vielleicht auch noch anerkennen, dass es nicht um das Wissen geht, sondern um das Verhalten. Und dass das Wissen nur Mittel zum Zweck ist, um ein neues Verhalten aufzubauen. Wenn wir das anerkennen, dann merken wir eben auch, dass wir einfach nicht nur Fakten rausplaudern können. Ich meine, das geht ja wie bei Ernährung. Ich kann dir 100-mal sagen, dass der Apfel besser ist für deinen Körper als die Schokolade. Weil solange die Schokolade schneller erreichbar auf meinem Tisch liegt, solange sie besser schmeckt, schmeckt sie halt manchmal. Und solange sie irgendwie in meinem Alltag Platz findet, werde ich Schokolade essen. Das heißt, ich kann mein Verhalten ja gar nicht ändern, weil die Convenience viel zu nahe ist. Und so ist es ja oft bei nicht securem Verhalten auch. Die Convenience liegt näher und ist stärker in meinen Alltag eingebunden, wie das sichere Verhalten. Und da geht es darum, dass Sicherheit einfach sich relevant machen muss über Prozesse, über Tools, die halt ganz, ganz nah an den Menschen sind und über dieses Zuhören und Zuschauen. Ich muss ja mir den Prozess anschauen, bevor dass ich davon ausgehen kann, dass ich dort eine Sicherheit einbauen kann.
Das ist tatsächlich mein Lieblingsthema, die Prozesse. Ich habe immer wieder gesehen, wenn ich in Unternehmen war und es ging zum Beispiel um ISO-Zertifizierung und ich habe jemandem zugeschaut, was er macht, dann zeigte er mir, wie er seine tägliche Arbeit macht mit seinen Tools und dann sagte er, und hier habe ich nochmal ein Tool, um hier das Ganze einzutragen für unsere Zertifizierung. Und da kann man davon ausgehen, das wird in der Praxis nicht funktionieren, weil es nicht in den Prozess eingebaut ist, weil es einfach ein Parallelprozess ist, so ein Potemkinsches Dorf, das da aufgebaut wird. Und wenn es dann mal ein bisschen stressiger wird bei der Arbeit, wenn es hart auf hart kommt, wird er dieses Tool eben nicht benutzen. Und wenn ich dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit lasse, den unsicheren Prozess oder den sicheren zu wählen und der sichere ist für ihn mit mehr Aufwand verbunden, was wird er machen, wenn er Stress hat, wenn er seine Ergebnisse liefern soll? Weil für ihn ist es ja wichtig, das, was von ihm erwartet wird, zu tun, vielleicht möglichst viele E-Mails zu lesen, die Bewerbungen im HR-Bereich eben anzuschauen, die Anhänge zu öffnen und so weiter. Wenn ich ihm dann sage, hier ist eine sichere Methode, die dauert aber viel länger und hier ist die unsichere, die kannst du auch benutzen, dann wird er sich vielleicht viel zu oft für die unsichere Methode entscheiden. Und deswegen muss ich die Prozesse auch so bauen, dass sie den sicheren Weg eben als Default-Weg haben.
Das, was du gerade gesagt hast, hätten wir schon längstens aus der physischen Sicherheit lernen können. Zum einen, das sichere Verhalten fließend in den Prozess einzubauen. In der physischen Sicherheit sind Sicherheitsmaßnahmen immer Teil des Prozesses und ergeben fast keine Unterbrechung. Zum anderen, das nicht sichere Verhalten nicht nur zu verbieten, sondern wirklich versuchen, das auch zu verhindern, dass es erst gar nicht möglich ist, sich nicht sicher zu verhalten. Und zum dritten, den zeitlichen Faktor mit einbeziehen. Gerade wenn wir jetzt wir hätten ja vielleicht auch über OT gesprochen, also über operative Betriebe sprechen, da ist es elementar, dass wir im Ablauf einer Handlung keine Zeit, keine Effizienz verlieren. Und das heißt, wir können uns gar keine Sicherheit leisten, die Unterbrüche macht. Und das heißt, wir anerkennen, wie sich der Mensch verhält, wie sich der Prozess verhält und machen die Sicherheit da rein. Cybersicherheit machen wir irgendwie noch immer ganz oft das Gegenteil. Ja? Wir versuchen, die Sicherheit obendrauf zu machen. Wir versuchen, dass sie spürbar ist und dass die Leute das richtig machen müssen. Und zum Dritten, dann sollen sie halt die Zeit sich nehmen, um das Passwort dreimal zu ändern, weil es macht es halt einfach sicherer. Und wir erkennen nicht, dass es einen Betrieb gibt, dass es Effizienz gibt, dass es Menschen gibt. Wir tun das alles auf die Seite. Das finde ich noch immer so ein bisschen schade.
Und Awareness muss das dann retten. Dass ich den,
ja, genau, hinterhergeschossen. Genau,
dass ich dafür sorge, dass sie alle wissen, wie wichtig das ist und dass sie sich immer dafür entscheiden, den zeitraubenden Weg zu nehmen, weil der sicherer ist und eben nicht so sehr auf ihren eigenen Output gucken, sondern hauptsächlich auf die Sicherheit, weil diese Sicherheit nur als zweites Verfahren zusätzlich auf den Prozess aufgepropft ist.
Ja, da hast du recht. Und wir schließen jetzt gerade den Kreis zum Storytelling, weil dann kommt dieses Storytelling, was alle denken, dass Storytelling ist. Ich drohe, ich mache eben diese großen Szenario auf, was alles passieren kann. Und je lauter, bunter, bedrohlicher diese Story wird, desto eher hört man mir zu und verändert sich. Aber eben, wir können es lernen bei den Kindern. Je lauter ich mein Kind anschimpfe und drohe, dass es nächste Woche kein Taschengeld gibt, desto weniger macht es eigentlich zu Hause wirklich mit. Oder nur ganz kurzfristig. Und wenn das nächste Taschengeld kam, dann ist wieder vorbei mit mitmachen.
Ich glaube, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, Milena.
Ich danke dir, Alex. Spannendes Thema.
Einen schönen Tag noch.